Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir freuen uns heute, Herrn von Glahn zu begrüßen und zu Gast zu haben in unserem Podcast. Herr von Glahn ist Jurist, CEO von Talent Rocket. Und Talent Rocket ist eine Online-Plattform, die seit 2012 junge Juristinnen und Juristen und Arbeitgeber, also Kanzleien im Wesentlichen, zusammenbringt und das seit Jahren sehr erfolgreich tut. Und es ist keine einseitige Schiene, sondern die Kanzleien präsentieren sich auch als Arbeitgeber mit ihren Qualitäten auf der Plattform Talent Rocket. Und Herr von Glahn, vielleicht eine erste Frage. Sie scheinen da ja in eine Marktlücke gestoßen zu sein oder Talent Rocket scheint da ja in eine Marktlücke gestoßen zu sein. Warum gab es das Bedürfnis?
Ja, vielen, vielen Dank erstmal, Herr Professor Binnewies, Herr Dr. Wollweber, für die Einladung. Sehr gute Frage. Personalbeschaffung gab es, glaube ich, immer schon. Ja? Als ich noch 2008 angefangen habe zu studieren, da hieß es noch, gab es noch ein Plakat, ein gelbes Plakat, da stand drauf, wer 4 Punkte hat, wird Taxifahrer. Das hing an der rechten Seite in Münster an der Bibliothek, wo wir gelernt haben. Wer 4 Punkte hat, wird Taxifahrer. Das war so ein Spruch, den ich, mit dem ich groß geworden bin im Jurastudium. Das bedeutet ja mitunter, wer ein schlechtes Examen am Ende vorzuweisen hat oder ein nicht überdurchschnittliches, der hat es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Jetzt ist es aber so, dass sich das Credo sehr, sehr schnell in den schon Ende der 2000er erledigt hatte und wir auf einem sehr starken Fachkräftemangel zusteuern und uns schon mittendrin befinden, sodass Kanzleien, Unternehmen und der öffentliche Dienst es immer schwerer hat, Juristen und Juristinnen nachzubesetzen, geeignete Kandidaten zu finden. Und da in dieses Thema sind wir eingestiegen und haben gesagt, naja, wir müssten doch mal auf einer Plattform alle Jurajobs zusammenfassen, alle großen juristischen Arbeitgeber in Deutschland zeigen und vergleichbar machen. Das haben wir gemacht in den letzten Jahren und da sind viele Juristinnen und Juristen dann gekommen, haben sich da angemeldet, um eben Arbeitgeber auf Herz und Nieren zu überprüfen.
Jetzt haben Sie ja das volle juristische Programm absolviert, also erstes, zweites Staatsexamen. Was war so für Sie das Hauptmotiv, nicht die klassische Schiene einzuschlagen, also Anwalt zu werden, Richter etc., sondern sich hier diesem unternehmerischen Bereich zuzuwenden?
Schöne Frage. Ich habe leider eine sehr langweilige Antwort darauf. Ich bin nicht derjenige, der gesagt hat, also ich will immer Unternehmer werden. Ja, ich wollte Jurist werden, ich wollte Anwalt werden und hatte da großen Spaß auch im Studium. Ich hatte eine gute Zeit und war aber auch offen und habe gesagt, naja, welche Kanzlei es dann wird oder in welche Richtung es geht, das schaue ich mir in aller Ruhe an. Und habe dann mit einem Freund an der Uni, dem Philipp Kommandeur, mit dem ich heute noch zusammen bei Talent Rocket in der Geschäftsführung sitze, Lawyard gegründet, einen kleinen juristischen Headhunter. Und das war für mich, ich gebe das auch offen zu, Hobby. Ja, ich hatte Spaß an der Unternehmensgründung. Es hat Spaß gemacht, das zu pitchen. Wir haben so einen kleinen Gründerwettbewerb in Münster gewonnen und 3 Monate lang ein Office gestellt bekommen. Und dann hatten wir ein eigenes Büro und da gab es immer Pizza und wir hatten eine tolle Zeit. Geändert hat sich das eigentlich, als wir angefangen haben, wirkliches Geld zu verdienen und gemerkt haben, da ist eine Marktlücke und wir schaffen es irgendwie, hatten auch noch tolle Mitgründer, wirklich ein Produkt zu bauen, was auf dem Markt bestehen kann. Und plötzlich hatte sich etwas in mir dann geregt und was ich so vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und dann bin ich da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind hingekommen. Das zweite Examen habe ich noch mehr oder weniger nachgeschoben. Da war schon klar, Lawyard wird verkauft an Talent Rocket und wir werden da ja neue Geschäftsführer und treiben das Projekt Talent Rocket, die damals die größere Jura-Plattform am Markt waren, weiter nach vorne. Und das tun wir jetzt seit vielen Jahren. Und als Anwalt habe ich bis heute noch nicht gearbeitet.
Ja, wunderbar. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, wo wir mal kurz brainstormen. Also was ja Fakt ist, was vielleicht auch per se gar nicht schlecht ist, das Jurastudium bereitet auf eine solche Rolle oder wenn wir den Rahmen etwas weiterziehen, die Tätigkeit im klassischen Legal Tech oder im Tech Tech überhaupt nicht vor. Könnte da an bestimmten Stellen im Jurastudium Platz für sein? Also ich denke, dass man vielleicht im Referendariat etwas legerer mit den Regeln umgeht oder vielleicht auch schon im Studium bestimmte Wahlfächer einpackt, die ja immer praxisrelevanter werden.
zwei Antworten. Eine schnelle, absolut. Ja, also wir bereiten unsere Juristinnen und Juristen nur noch auf einen Teil des Arbeitsmarkts vor. In unserer Ausbildung, das müssen wir so anerkennen. Da gibt es viele Studien zu. Das kann man alles nachlesen. Die Unis fangen auch teilweise an, Legal Tech ja mit reinzubringen. Noch sehr bescheiden. Ich würde mir mehr wünschen. Aber trotzdem ist es so, dass man auch den Blick über den Tellerrand, zum Beispiel über die vielen Legal Tech Collabs, die es überall an den Unis gibt, wie zum Beispiel Record Law oder noch andere, da zu nennen, wo man sich super weiterbilden kann schon während des Studiums. Aber es ist natürlich so, dass es keine, nicht mal einen Teil der Ausbildung darstellt. Mein zweiter Teil der Antwort ist aber ein anderer. Ich glaube, im Studium habe ich sehr stark das Gefühl gehabt, dass man teilweise am Arbeitsmarkt vorbeilernt. Ja? Als ich das zweite dann aber hatte, habe ich das Gefühl gehabt, jeder, der jetzt in die Ausbildung kommt, der muss ja mal mindestens diesen Weg auch gehen. Ja, man hat schon so ein gewisses Standesgefühl, so versuche ich das mal auszudrücken, und auch vielleicht das Gefühl, das ist gut so, dass man da durch musste. Ja, das ist, das stählt einen am Ende für die Karriere und das zeigt dann auch mal, dass man sich auch mal durchbeißen muss. Und das weitet natürlich auch den Blick in verschiedene Rechtsgebiete. Und ich glaube auch, dass alle Stakeholder, die das verändern könnten, ja, vielleicht ein ähnliches Gefühl erlebt haben. Und dass wir deswegen da auch so scheu sind, Anpassungen zu machen. Jetzt als großer Jobvermittler muss ich aber sagen, wir bilden nicht am Arbeitsmarkt aus. Ja, das ist schon so.
Was im Studium ja auch nicht Teil der Ausbildung ist und in der Referendarzeit ja auch nicht, ist ein professionelles Bewerbungsverfahren. Nicht, sowohl auf Seiten der Arbeitgeber stellt sich die Frage, was ist ein gutes Recruitment, aber auf Seiten der potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten stellt sich ja die Frage, was ist eine professionelle, was ist eine ansprechende Bewerbung. Und das wird dann durch Veröffentlichungen teilweise ersetzt. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass beispielsweise der Begriff genau in irgendwelchen Anleitungen, Leitfäden für ein gutes Bewerbungsgespräch stehen muss, wenn eine Sprachpause eintritt, weil wir irgendwann vor 2 Jahren, muss das ungefähr gewesen sein, in jedem Bewerbungsgespräch 10 bis 20 Mal das Wort genau hörten. Und das ist natürlich auch letztlich nicht professionell. Nicht? Und viele treten automatisch, sympathisch, souverän, professionell auf. Aber viele Kandidatinnen und Kandidaten machen sich einfach Berufschancen auch kaputt dadurch, dass sie das eben nicht können und nicht tun. Für uns ist das auch immer eine Messlatte, weil man natürlich im Arbeitsleben sowohl gegenüber Kolleginnen und Kollegen, insbesondere dann natürlich später auch gegenüber Mandantinnen und Mandanten, ein sympathisch professionelles Auftreten haben muss. Aber das kommt ja auch nicht bei jedem vom Himmel gefallen. Und da ist doch auch für sich eine Lücke. Gibt es da Bestrebungen, dass man das professionell anbietet?
An den Unis gibt es das meines Erachtens nicht. Ich hatte zum Beispiel einen Professor, der sehr in Lehre investiert hat. Der hat uns schon auch Vortragsstil und sowas beigebracht. Das war auf seinem Bestreben. Das haben nur wir, die da den Schwerpunkt gemacht haben, dann erleben dürfen. Talent Rocket zum Beispiel ist ja immer aufgesetzt als Idee, möglichst digital zu bleiben und keinen persönlichen Kontakt zu den Usern zu haben, ne? Weil es dann skalierbar wird. Ansonsten braucht man viel Personal. Einen Bereich haben wir aber ganz klar rausgetrennt. Das ist der Bereich der Karriereberatung. Wir haben festangestellte Karriereberater, die jungen Juristinnen und Juristen helfen, sich zu orientieren und ihnen klarzumachen, was brauche ich eigentlich, um meine ersten Bewerbungsgespräche zu bestehen, zu punkten, wie ist mein Lebenslauf einzuordnen, wie bin ich als Person einzuordnen. Und die Karrierecoaches machen in erster Linie genau sowas, dass sie den Leuten eben helfen, vernünftig aufzutreten, selbstbewusst zu sein und die eigenen Ideen dann eben auch im Bewerbungsgespräch auf den Punkt zu bringen. Ist in unseren Augen Riesenbedarf, deswegen sind wir da von dieser Skalierungsidee auch abgerückt und haben da wirklich Leute hingesetzt, die den ganzen Tag telefonieren.
Okay, dann haben wir hier für alle Gäste, die wir zu unserem Podcast einladen, ja immer auch die Einladung, ein Fundstück der Woche mitzubringen. Und wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet. Ich bin deshalb ganz gespannt, Herr von Glahn, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Genau, ich habe eine Situation, die mir geschildert wurde von einem Recruiter einer größeren Wirtschaftskanzlei in Deutschland. Wir verraten den Namen nicht. Blind zitieren darf ich trotzdem sozusagen. Und der berichtete mir vor ein paar Wochen, dass er in einem Bewerbungsgespräch saß und mal wieder von einer Bewerberin in dem Fall gefragt wurde, wann es denn möglich sei, mal ein Gap Year einzulegen, indem man dann ein bisschen reisen könnte und ob das in der Kanzlei möglich wäre. Und er hatte ganz stolz berichtet, dass es aufgrund der jetzigen Situation beim Bewerbungseingang dann die Möglichkeit gab zu sagen, nein, gibt es nicht, und das Bewerbungsgespräch dann auch nicht positiv beschieden hat. Warum bringe ich genau das mit? In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt im juristischen Bereich nochmal ganz, ganz stark verändert. Ja, wir sehen nochmal mehr Fachkräftemangel und wir sehen nochmal mehr die Möglichkeit für Bewerberinnen und Bewerber, auch ihre eigenen Vorstellungen von Arbeit in einer Kanzlei mit in die Bewerbungsgespräche zu bringen. Und sie sind so begehrt, dass sie es dann irgendwo teils durchgesetzt bekommen. Und das hat Recruiterinnen und Recruiter, so nehme ich es wahr, in den letzten Jahren teilweise auch frustriert. Ja. Und deswegen jetzt, wo wir mal einen kleinen Konjunkturabfall sehen, viele Kanzleien sich sicherlich auch in den letzten Jahren sehr gut eingedeckt haben mit vielen Stellen und jetzt gerade nicht auf Wachstumskurs aus sind, gibt es da mal die Möglichkeit, wieder ein bisschen zurückzudrücken und mal wieder Arbeitgeberideen mehr gelten zu lassen. Ja. Und das wollte ich einfach mal mitbringen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, was das dann für Emotionen auslöst bei den Leuten.
Also das ist in der Tat so. Das kann ich als bei Streckmark Schwedhelm Verantwortlicher für Personalgespräch mit jungen Juristinnen und Juristen nur bestätigen. Es tut ab und zu gut, auch kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten, aus welchem Grund auch immer, wenn sie nicht zu einem passen, klar zu sagen, nein. Und das nach den wirklich schwierigen Jahren für alle Kanzleien, egal wie qualifiziert man ist, egal was man anbietet, vor jungen Juristinnen und Juristen zu sein, zu sitzen und in Anführungszeichen nicht mehr derjenige zu sein, bei dem man sich mit Begeisterung bewirbt, bei denjenigen, die bei uns gelandet sind, war das so, bei vielen anderen aber nicht, sondern erwartet wird, dass man eigentlich als Bittsteller da sitzt. Und dann tut es gut, wenn man eine Bewerberlage hat, wo man sich erlauben kann, auch durchaus fachlich kompetenten Kolleginnen und Kollegen zu sagen, nein, sie passen nicht zu uns, aus welchem Grund auch immer. Also das kann ich sofort nachvollziehen. Ich glaube aber, dass eine Entwicklung auch eingetreten ist, dadurch, dass es ein so extremer Arbeitnehmermarkt in den letzten 10 Jahren gewesen ist, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr ausreichend konstruktiv kritisiert werden. Viele trauen sich das nicht mehr. Und das ist natürlich für den weiteren Lebensweg nicht gut. Und es gibt Kandidatinnen und Kandidaten, die haben in ihrem ganzen Leben noch kein ernsthaftes Nein gehört. Nicht? Die Kandidatinnen und Kandidaten bei uns, die haben hervorragende Examina, sind da gebauchpinselt und da können sie auch zu Recht stolz drauf sein. Die haben im Regelfall auch ein sehr gutes Abitur. Nicht? Das ist alles glatt gelaufen, haben promoviert und sind von Erfolg zu Erfolg gesprungen sozusagen und werden dann möglicherweise erstmals mit Kritik konfrontiert, weil einfach Kritik zum Arbeitsleben dazugehört. Sie muss immer konstruktiv sein, sie muss fördernd sein. Aber das ist durchaus eine für einige dann eine schwierige Situation, damit überhaupt umzugehen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die eben eingesetzt hat oder Ergebnis dessen ist, dass wir den Arbeitnehmermarkt hatten und viele gar nicht mehr die Kritik erfahren, die sie erfahren müssten, um sich als Persönlichkeit, auch als Beraterpersönlichkeit fortzuentwickeln.
Ich finde das recht feinsinnig, weil was mich oft stört, ist, dass gesagt wird, naja, das ist die neue Generation. So eine Art Charakterzuschreibung aller jungen Menschen, die sich für ein Jurastudium entschieden haben. Und da bin ich absolut kein Fan davon. Ja. Ich glaube sehr an die Regeln vom Arbeitsmarkt. Ja. Habe ich 10 Jahre eine sehr gute Situation und bekomme ich auf 6 Bewerbungen 5 Einladungen zum Gespräch, dann wird die Brust breiter und eventuell die Forderungen lauter. Ja. Und das haben Sie ja ganz gut beschrieben. Deswegen ist es jetzt eben teilweise so, dass man sich vielleicht mal wieder ein bisschen mehr, vorsichtig gesagt, gefallen lassen muss. Aber eine Sache ist trotzdem, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Egal wie der Arbeitsmarkt ist und egal wie schwer es ist, auch Talente zu finden, ist es, glaube ich, entscheidend, dass man sich klar macht, was suche ich für einen Typ? Ja, für einen Typ Mensch, was sind mir wichtige Eigenschaften, die ich in meiner Firma am Ende haben möchte? Wer soll hier in der Kanzlei arbeiten? Und das muss man auch verfolgen. Denn ich glaube, die sehr steigenden Fluktuationszahlen in den letzten 5 Jahren bei Kanzleien teilweise über 30% derjenigen, die anfangen, sind in den ersten 3 Jahren wieder weg. Das ist ein hohes Invest dann. Kommt oft daher, dass man dann nur nach Lebenslauf, nur nach Noten einstellt und nach Kompromiss einstellt, weil man vielleicht bei manchen Sachen wegschaut. Und da sind wir eigentlich gegen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man sich klar macht, was suchen wir für einen Typ Menschen? Was brauchen wir hier in der Kanzlei? Wer kann das hier weitertreiben? Und da muss man dann leider auch streng sein und eventuell mal eine Stelle etwas unbesetzt haben.
Um da direkt mit einer leicht anderen Perspektive drauf zu gehen. Wir sind ja, wie viele andere Kanzleien auch, seit vielen Jahren drum bemüht, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Große Anstrengungen, sind auch sehr stolz drauf. Wir Partner profitieren von vielen Sachen, die wir eingeführt haben, selber. Also es ist sozusagen, das ist auch so eine Fallback-Position, dass wir selbst dann da sozusagen auch weitergehen. Aber vielleicht, weil Sie da auch noch eine ganz andere Sichtweise haben, was sind die typischen echten Bedürfnisse eines Berufsanfängers oder umgekehrt formuliert, aber letztlich gleiche Fragestellung, was sind so Keypoints, die einen echt attraktiven juristischen Arbeitgeber ausmachen?
Sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, eine Sache, die man ganz oft sieht, ist, wie sinnhaftig ist die Arbeit auch am Anfang? Wie stark werde ich eingebunden? Je größer die Kanzlei, desto eher ist es so, dass man natürlich mit den Deals, auf denen man arbeitet, wenig zu tun hat. Was aber eigentlich der größte Punkt ist für Zufriedenheit, ist, wie sehr werde ich eigentlich wahrgenommen, mitgenommen und weiter ausgebildet. Ja? Ich umschiffe das Wort Mentor. Mentorship ist so eine Sache, die, oder Mentoring wird sehr viel drüber gesprochen, aber viele benutzen das und setzen es dann falsch um. Das bedeutet nicht, dass ich die Telefonnummer einer Partnerin oder eines Partners habe und da hebt aber niemand ab, sondern die Frage ist, wie werde ich in den ersten Jahren eigentlich mitgenommen und eingebunden? Und die Leute, die zufrieden sind, berichten oft klare Ansprechpartner, klare Zielsetzung, wo die Arbeit sich hin entwickeln muss und Hilfestellung in Momenten, wo es nicht so gut klappt. Frustrierte Leute berichten extrem oft, Akte auf den Tisch, Tür zu, viel Spaß, du hast das zweite Examen, kämpf dich durch, mussten wir alle. Ja, das führt zu hoher Frustration oft. Und bei einem florierenden Arbeitsmarkt sucht man sich dann schnell jemand, der Lust hat, einen auszubilden. Ja, klar, es gibt auch sowas wie Arbeitszeit, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, gilt aber sicherlich nicht für jeden.
Sie haben aus meiner Sicht etwas angesprochen, was ausgesprochen wichtig ist, denn so Akte auf den Tisch, Tür zu, wir mussten das alle so uns erarbeiten. Das ist, glaube ich, eine völlig falsche Perspektive. Und auf die eigene Ausbildung mag sie gut oder schlecht gewesen sein, was hat sie Vorteile gehabt, Nachteile gehabt. Das, was gut war, kann man möglicherweise mit in die Zukunft transportieren. Aber nicht unbedingt die Arbeitszeit, die vor 20, 30 Jahren für junge Anwältinnen und Anwälte üblich war, auch wenn man das mit Begeisterung gemacht hat, das muss heute nicht gut sein. Auch wenn das aus Arbeitgebersicht dann teilweise begehrt wird. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, offen mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, wir nennen das bei uns Legal Design Prozess, wirklich in die Diskussion zu kommen, wo es auch keine Denkverbote geben darf. Natürlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen hohe fachliche Qualität liefern für unsere Mandantinnen und Mandanten, verdienen damit unser Geld. Aber in dem internen Austausch, nicht, da darf es keine Denkverbote geben, wie man denn konstruktiv eine positive Arbeitswelt miteinander gestalten kann. Und ich glaube, dass gerade Juristinnen und Juristen geneigt sind, nicht, alle träumen ja mit 60 noch von ihrem ersten oder zweiten Examen. Das gibt es in anderen Fachbereichen nicht. Und gerade Juristinnen und Juristen sind geneigt, wirklich da aus der Vergangenheit herauszukommen und nicht wirklich in einen aktuellen, gedankenoffenen Austausch für die Zukunft einzutreten.
Was ich ganz oft wahrnehme, ist, dass auch Kanzleileiterinnen, Kanzleileiter oft das Gefühl haben, sie müssen jetzt was ändern, sie sollen was ändern, sagen wir es besser so, sie sollen was ändern, damit junge Talente sich wohlfühlen. Wir haben aber natürlich das Problem, dass wir auch auf Geschäftsmodelle stoßen, die seit jeher gut funktionieren. Ja, und das ist natürlich auch immer so, Disruption tritt nicht immer dann ein, wenn das Geschäftsmodell noch gut läuft. Ich sehe es oft so, dass Kanzleien sich wirklich gut hinterfragen und gute Lösungen selbst erarbeiten, immer dann, wenn sie gemerkt haben, okay, es fehlen wirklich Leute und jetzt wird es hier ernst. Ja. Und dann sind wirklich viele bereit, auch gute Wege zu gehen. Bei anderen, bei denen das noch nicht so ist, die beharren dann auch so ein bisschen auf den Sachen, die sie kennen und wollen eigentlich gar nicht sich wirklich weiter entwickeln, tragen natürlich dann trotzdem ein paar Themen vor, aber ich finde halbherzig. Und das merkt man sehr schnell.
Bei uns war es ja auch ein Lernprozess, dass wir eben erkennen mussten, das haben wir schon seit vielen Jahren durchgemacht, dass nicht jeder Berufsanfänger identisch ist mit seinen Anforderungen. Ich mache mal konkrete Beispiele. Wir haben in den ersten 2 Jahren hier so ein Angebot, dass man in jeden Bereich hineinkommen kann und von jedem Partner aus unterschiedlichsten Bereichen Sachen bekommt. Und wir dachten immer, das ist der Himmel auf Erden, aber Persönlichkeiten sind unterschiedlich. Manche rennen dann auch sehr schnell in eine Überforderung rein und wünschen sich ein Kennenlernen von uns in den ersten 2 Jahren, das genau umgekehrt aufgezogen ist, das von einem sehr schmalen Gebiet kommt und dann sukzessive weitergeht. Und das waren für uns auch Aha-Erlebnisse, dass wir eben jetzt versuchen, das unterschiedlich anzubieten. Oder die banale Frage, das ist schon häufig vorgekommen, dass Anwälte eben dachten, sie würden beispielsweise in den steuerstrafrechtlichen Bereich gehören und da mit breiten Beinen in der Hauptverhandlung stehen und dann aber die gemeinsame Erarbeitung ergeben hat, dass sie für andere Bereiche viel geeigneter sind. Und was unser Punkt da nur ist, das geht häufig in Kanzleien verloren, ist jedenfalls mein Eindruck, dass man in dieser so wichtigen ersten Phase, in den ersten Monaten, sich auch Zeit nimmt und sich mal zurücklehnt, um zu überlegen, gemeinsam, also älterer Anwalt, Anwältin und der junge Berufseinsteiger, wo die Reise hingeht und dann eben das auch bedürfnisgerecht zu gestalten. Und das ist ja kein Wunschkonzert, wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen. Umgekehrt, man profitiert davon wirtschaftlich. Auch von den Fragen, die einen wollen, das war ja früher wie selbstverständlich vorausgesetzt, Vollpartner werden. Die anderen haben andere Lebensgestaltungen, die ja völlig berechtigt daneben stehen. Und es kann mindestens genauso wertvoll für uns sein. Und in dieser ersten Phase, da müssen wir uns alle immer wieder am Riemen reißen und sagen, wir müssen uns Zeit nehmen, um die Individualität, und das meine ich nicht wie so ein Schlagwort, sondern wirklich konkret die Individualität so einsetzen, dass sie für beide eine gewinnende Situation dann herbeiruft.
Diese Leichtfüßigkeit würde ich vielen wünschen. Die ist manchmal nicht ganz einfach, in so ein Unternehmen neu reinzubekommen. Ja, aber natürlich ist das eigentlich ein bisschen die Traumvorstellung, dass man sagt, okay, ich gehe auf die Leute ein. Und das muss man sich natürlich als Institution, als Unternehmen auch irgendwie leisten können. Ich glaube, dass das Investment sich lohnt. Ich glaube, dass es sich lohnt zu gucken, wen wollen wir. Und die Leute dann aber auch zu fragen, ist das hier, was du dir vorgestellt hast? Ja, was ist, wie gefällt es dir? Was können wir tun? Und dann trotzdem ordentlich zu fordern. Ich glaube, die neue Generation ist keine Generation, bei der man keine Leistung mehr einfordern kann. Zumindest, und ich kann nur für Juristinnen und Juristen sprechen, ja, aber ich nehme es nicht so wahr. Wir haben Wachstum gesehen bei vielen, vielen, vielen Kanzleien in den letzten Jahren mit Millennials, die Hours gebildet haben bis zum Gehtnichtmehr. Es ist nicht so, dass alles verloren ist, sondern man muss sich leider auf ein paar Sachen einstellen und trotzdem nicht verlieren, für was man selber steht. Und das fällt natürlich im Mittelstand manchen schwer, ist ja völlig in Ordnung. Ja? Die sind ja alle auch noch voll tätig für ihre Mandate. Da ist es natürlich nicht leicht, sich in großen Gruppen zusammenzufinden und zu sagen, für was stehen wir eigentlich? Ja? Aber es ist leider Zeit, dass sich jede Kanzlei fragt, wer sind wir, was brauchen wir, was wollen wir? Und das leider auch nach außen erzählt.
Ja, ich glaube, es gibt eine ganz wichtige These, die mir das klar gemacht hat, ne? Es muss sich viel ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Nicht? Wenn man in einem Bereich erfolgreich tätig ist, wenn man für gewisse fachliche Qualitäten, auch für eine Spezialität steht das mit Erfolg betreibt und sich denkt und zurücklehnt und sagt, ja, ich möchte gar nichts anderes. Nicht? Aber man muss eben viel tun, man muss viel verändern, damit genau das so bleibt. Und das haben, glaube ich, viele noch nicht beherzigt und verstanden. Und was Sie eben sagten, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es macht keinen Sinn, von Anfang an einen Kompromiss zu machen. Sowohl auf Seiten der arbeitgebenden Kanzleien als auch auf Seiten der Bewerberinnen und Bewerber. Ich bin jetzt gerade in Köln frisch verheiratet, also will ich Köln nicht verlassen. Ja, dann fange ich mal hier bei Kanzlei XY an. Aber eigentlich wäre mir die in Frankfurt sehr viel lieber gewesen. Das führt unseres Erachtens nicht zum Erfolg.
Ich bin ja selber auch im Grunde Arbeitgeber. Wir haben nur 45 Mitarbeiter, aber trotzdem kommen da natürlich auch ein paar Bewerbungsgespräche so im Jahr zusammen. Und wir sind vor ungefähr anderthalb Jahren dahin übergegangen, dass wir in dem großen persönlichen Kennenlernen, wenn es wirklich, wir haben so eine Case Study, ja, dann müssen die Leute was vorbereiten, dass wir wirklich einen Blog einschieben, in dem ich knallhart einen nervigen Tag in der Woche beschreibe. Und wirklich sage, also im Vertrieb bei Talent Rocket bedeutet es an manchen Tagen auch, X, Y, Z zu tun und das und das und das zu machen und dann passiert das und das und das. Einfach nur, weil ich es vielleicht auch das Verkäufergehen in mir natürlich auch oft gemacht habe, die Vorzüge von Talent Rocket nach vorne zu stellen. Die Arbeitsrealität dann aber eine ist, die natürlich gemischt ist. Nicht jeder hat jeden Tag immer totalen Spaß bei der Arbeit. Ja, es gibt auch harte Momente, es gibt auch Sachen, die getan werden müssen. Und mittlerweile gehen wir dazu über, das zu sagen. Und wer da nicht abgestreckt ist, der ist viel, viel zufriedener im Beruf. Der sagt, ja, das habe ich mir schon gedacht, ist doch klar, das gehört dazu, natürlich, da packe ich mit an, das ist dann so. Hat auch sicherlich schon mal dazu geführt, dass der andere sagt, ach so, nee, dann nicht. Und dann ist es besser so. Hm.
Wir waren eben bei dem Spruch, der so richtig ist, angelangt. Es muss, damit alles so bleibt, wie es ist, sich immer vieles und stetig ändern. Einer der größten eruptiven Umbrüche, die wir jetzt bekommen, dieses und nächstes Jahr, geht ja mit den KI-Lösungen einher. Also um mal in unserem steuerlichen Bereich zu bleiben, da sind jetzt schon die Leistungsversprechen von den Produkten, die gerade auf den Markt kommen, dass eben große Steuergestaltungen oder Schriftsätze schon von der KI vorbereitet werden und dann natürlich von einem erfahrenen Partner auf Richtigkeit überprüft werden müssen, angepasst werden und etc. Also wir sind gerade auch in den ersten Testphasen, haben dazu noch kein abschließendes Bild, aber das Leistungsversprechen ist da, dass sozusagen ein wesentlicher Teil von Arbeit, der zum Teil auch von jungen Associates erbracht wird, zukünftig über KI abgebildet werden kann. Also diese Vorarbeit, die auch mal einen dicken Schnitzer haben kann, ja, oder in die völlig falsche Richtung geht, aber die Vorarbeit ist da. Aus Ihrer Perspektive, hat das auch eruptiven Einfluss auf den Arbeitsmarkt, auch auf die Frage, bleibt es beim Arbeitnehmerbewerbermarkt oder Arbeitgebermarkt? Wie sind da Ihre Eindrücke?
Das wird riesige Auswirkungen haben. Ich bin gleichzeitig auch Vorstand im Legal Tech Verband in Deutschland, um mich genau mit dieser Frage auch immer zu beschäftigen. Was passiert eigentlich mit Talent von morgen? Ja. Ja, ich glaube, wir werden weniger Juristen brauchen in 25 Jahren in Deutschland, um dasselbe Produktivitätslevel zu halten. Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Ich komme gerade aus Nürnberg von der Legal Revolution, eine Messe im Legal Tech. Da gibt es so viele KI-Anwendungen mittlerweile, so viele Ideen, die Arbeit des Anwalts zu erleichtern, die natürlich dazu führt, dass dann Arbeitszeit runtergeht, also Produktivität steigt, wenn man gleich viel macht. Ja. Und da ist es ja eine Milchmädchenrechnung, einfach zu sagen, ja, aber der Arbeitsmarkt, das wird sich alles umkehren. Denn es gibt zwei riesige Faktoren, die dem entgegenstehen. Das erste ist, zum allerersten Mal sinkt die Anzahl der Jurastudenten und Studentinnen in Deutschland. Ja, das hat es eigentlich nie gegeben. Wir haben immer 110.000 roundabout vom ersten Semester bis dann zum Volljuristen. Auf dieser Reise befinden sich immer ungefähr 110.000 Individuen und die Zahlen sinken. Ja, jetzt ist es aber so, dass die Geburtengänge, die kommen, es wahrscheinlich nochmal dazu führt, dass es noch etwas weniger gibt. Zusätzlich gehen bis 2030 zum Beispiel im öffentlichen Dienst, da sind die Zahlen ja bestätigt, über 30% aller Juristinnen und Juristen der Justiz und der Verwaltung in Ruhestand. Ja. Das bedeutet, die Welle derjenigen, die geht, und die weniger werdenden Juristinnen und Juristen, die nachkommen, führen dazu, dass es eine absurde Lücke sowieso schon gibt. Wir können froh sein, wenn KI dazu führt, dass wir auf dem jetzigen Level bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass KI den Anwaltsberuf, den Beraterberuf obsolet machen wird. Ich glaube aber daran, dass wir verschiedene Berufsbilder sehen werden und dass nicht mehr jede kleine Kanzlei mit 2, 3 Anwälten so noch bestehen kann. Ja? Denn die Produktivität, die zunehmen wird durch Anwendung von Tools, wird dann, glaube ich, bei den etwas größeren doch sehr stark sein und auch die Möglichkeit bieten, deutlich mehr Mandate eben anzunehmen unter Umständen. Also ja und nein als Antwort.
Ja, aber immerhin besteht die Chance, durch diese KI-Anwendungen, die wir jetzt kennenlernen und die auch durchaus schon leistungsstark sind, eine sonst nicht zu füllende Lücke ansatzweise zu füllen. Ich habe noch einen Aspekt, den ich gerne von Ihnen eingeschätzt wüsste. In unserer Wahrnehmung der Anwaltswelt dominieren internationale Großkanzleien häufig. Objektiv betrachtet besteht ja die durchschnittliche Anwaltskanzlei, glaube ich, wenn man es im Schnitt rechnet, mit weniger als 3 Anwältinnen und Anwälten. Also das heißt, die öffentliche Wahrnehmung von Anwältinnen und Anwälten ist eine andere als die Realität aus meiner Sicht. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, das Berufsbild des Anwalts hat sehr viel mit dem Berufsbild des Wirtschaftsanwalts zu tun, behaupte ich oft. Vielleicht liegt das auch an der Bubble, in der ich mich befinde. Und ich glaube auch, dass der mittelständische Anwalt, sagen wir mal, der hat eine 3-Mann-Anwaltskanzlei, auch mit die größten Herausforderungen sehen wird in der nächsten Zeit. Denn je größer eine Kanzlei, je besser vorbereitet ist sie natürlich auch auf technische Disruption, hat sich eventuell mit KI-Modellen beschäftigt, hat Kurse besucht, kann sich jemanden einstellen, der eventuell Tools beschaffen kann und am Ende betreiben kann. Je kleiner die Kanzlei ist, desto weniger stark ist das natürlich ausgeprägt. Und wir sehen ja jetzt schon, dass so große Verbraucherkanzleien im Internet Mandate ziehen, die sonst vielleicht einfach durch die Innenstadt gegangen wären und geklingelt hätten. Ja? Und das wird, glaube ich, noch viel, viel stärker werden. Also, wenn ich es predikten müsste, würde ich sagen, dass kleinere Kanzleien es in Zukunft recht schwer haben werden. Ich vertue mich gerne. Ja.
Eine letzte Frage. Sie werden sich in der Vergangenheit ja wahrscheinlich auch schon selbst das ein oder andere Mal beworben haben. Heute mit Ihrer ganzen Erfahrung, welche Noten würden Sie Ihrer eigenen Bewertung geben?
Meine eigenen Bewerbung?
Ja.
Ja, ich habe eine traurige Geschichte zu erzählen. Ich habe mich noch nie beworben. Ja, ich habe mich zu natürlich Studentenjobs oder sowas beworben, aber ich bin im Grunde Talent Rocket, die Geschäftsführung von Talent Rocket ist mein erster Job. Ja. Und das haben wir ganz gut hingekriegt.
Da haben wir was gemeinsam, weil ich habe auch keine formale Bewerbung geschrieben, sondern bin direkt vom Referendar hier aufgesogen worden von Streckmark Schwerter. Lieber von Glahn, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns Gast waren. Spannender Austausch. Vielen Dank dafür und Ihnen alles Gute.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Dankeschön.